Ich trat aus dem Transporthubschrauber, begleitet vom dröhnenden Echo der Rotorblätter, und erwartete nichts weiter als den üblichen Trott eines weiteren Einsatzes. Dieselbe tägliche Routine, dieselben Beschwerden über das Essen und die Hitze, dieselbe ständige Uhr im Kopf, die die Tage bis zur Heimrotation herunterzählte. Mein erster Auslandseinsatz war relativ ereignislos verlaufen, hauptsächlich Konvoischutz und Kontrollpunkte rund um Kabul. Alles standardmäßig, langweilig genug, dass ich kaum etwas Erwähnenswertes in meine Briefe nach Colorado schreiben konnte. Doch dieser Ort war anders. Die Vorwärtsbasis Kandahar East lag rund 30 Meilen vom Hauptstützpunkt entfernt, tief eingebettet in ein karges, zerklüftetes Gelände, das auf Karten großzügiger wirkte, als es in Wirklichkeit war. Der Hubschrauberpilot hatte mit einem kurzen Kommentar über das schwierige Terrain gewarnt, aber nichts hätte mich auf das vorbereiten können, was ich beim ersten Schritt auf den staubigen Boden sah. Mitten im Zentrum der Basis ragte eine Struktur empor, die dort nicht hingehörte. Ein massiver, steinerner Bau, ungefähr 40 Fuß hoch, aus grob behauenen Quadern errichtet. Die Blöcke wirkten, als seien sie vor Jahrhunderten von Hand gemeißelt worden. Und vielleicht war genau das auch geschehen. Die Form erinnerte an eine mittelalterliche Festung mit schmalen Fensterschlitzen und verwitterten Zinnen. Eine Burg inmitten moderner Kriegsmaschinerie. Humvees, Generatoren und Funktürme standen rundherum verteilt, aber keines dieser Geräte wurde näher als notwendig an das alte Gemäuer herangebracht. Ich hob meine Tasche, folgte den anderen Neuankömmlingen und bewegte mich in Richtung eines zweckmäßigen Verwaltungsgebäudes. Die Basis schien in einem groben Kreis um die alte Festung herum angelegt zu sein. Wohncontainer, Funkstationen, Fahrzeughallen, alles befand sich in angemessenem Abstand zur steinernen Struktur, als hätte man Angst, zu nah heranzurücken. Vielleicht war es auch kein Zufall, dass die Wege niemals direkt zur Festung führten, sondern immer drumherum verliefen. Je länger ich mich umsah, desto deutlicher wurde mir, dass hier etwas nicht stimmte. Die Soldaten, die bereits stationiert waren, bewegten sich nicht wie gewöhnliche Einheiten. Sie gingen mit gesenktem Kopf, sprachen leise und vermieden es, einander länger als nötig anzusehen. Als ich an einer Gruppe in der Nähe des Speisezelts vorbeiging, verstummte ihr Gespräch sofort, wie auf ein unsichtbares Kommando hin. Ihre Augen wanderten nicht neugierig über uns Neue, sondern huschten kurz zu mir, dann zurück zu Boden. Der Empfang war nicht feindlich, aber durchdrungen von einer Anspannung, die ich weder greifen noch einordnen konnte. Sergeant Michael Torres wartete am Eingang des Kommandogebäudes auf uns. Ein wettergegerbter Mann mit tiefer Stirnfalte und einem ständigen Blinzeln, wie jemand, der zu viele Jahre in grellem Sonnenlicht verbracht hatte. Seine Uniform war makellos, seine Haltung aufrecht und kontrolliert. Er sagte kaum ein Wort, als er unsere Papiere überprüfte und uns unsere Schlafplätze und Dienstpläne zuteilte. Alles lief reibungslos, fast mechanisch. Als ich mein Blatt entgegennahm, wagte ich die Frage, die mir auf der Zunge lag, seit ich aus dem Hubschrauber gestiegen war. Was hat es mit der Burg auf sich? Torres Blick hob sich langsam vom Klemmbrett. In seinen Augen lag keine Wut, sondern etwas viel Unheimlicheres. Eine tiefe Erschöpfung. Nicht körperlich, sondern seelisch. Ein Blick, der mir sofort das Gefühl gab, einen Fehler gemacht zu haben. Diese Struktur ist für sämtliches Personal tabu, sagte er mit leiser, eindringlicher Stimme. Keine Ausnahmen, keine Fragen. Ist das klar? Ich nickte. Verstanden, Sergeant. Er sah mich noch ein paar Sekunden länger an, als wollte er sich davon überzeugen, dass seine Worte wirklich angekommen waren. Dann wandte er sich ab. Die vollständigen Protokolle kriegst du morgen beim Briefing. Jetzt geh dich einrichten und bleib, wo du bist, bis es Abendessen gibt. Das Gespräch war damit beendet. Aber Torres beobachtete mich weiter, während ich meine Tasche aufhob und zum zugewiesenen Schlafcontainer ging. Ich hatte eine harmlose Frage gestellt. Eine naheliegende, wie ich fand. Und seine Reaktion hatte sich angefühlt, als hätte ich nach Staatsgeheimnissen gefragt. Die Burg stand schließlich direkt in der Mitte der Basis, und dennoch lag in seiner Antwort eine Schwere, die mich tief beunruhigte. Mein Quartier lag, wenig überraschend, in einem Container, dessen Fenster nach außen zur Umzäunung gerichtet war. Wie ich beim Einzug bemerkte, galt das für alle Schlafplätze. Niemand schlief mit Sicht auf die Festung. Nicht einer. Auch die Kantine und die wenigen Erholungsbereiche waren so ausgerichtet, dass man, wenn man sich dort aufhielt, nicht auf das steinerne Ungetüm blicken musste. Je mehr ich mich einrichtete, desto schwerer lastete dieser erste Eindruck auf mir. Natürlich hatte jede Basis ihre Eigenheiten, ihre ungeschriebenen Regeln, ihre Rituale, ihren Aberglauben. Vielleicht war die Festung unter Denkmalschutz, vielleicht verbarg sich darin sensible Technik. Es gab immer rationale Erklärungen für Dinge, die anfangs seltsam wirkten. Und doch, dieser Ort fühlte sich nicht nur seltsam an, er fühlte sich falsch an. Im Laufe des Nachmittags verschärfte sich dieses Gefühl. Die Gespräche der Soldaten blieben gedämpft, man hörte mehr Schritte als Stimmen. Jeder schien in ständiger Alarmbereitschaft zu leben, nicht wie bei drohenden Gefechten, sondern wie bei der stillen Gewissheit, dass etwas Unvermeidbares passieren würde. Während des Abendessens saß ich mit ein paar Kameraden am Tisch, die seit ein paar Monaten hier stationiert waren. Ich versuchte es nochmal mit einem lockeren Einstieg. Was ist das eigentlich für ein Teil da in der Mitte? Die alte Festung? Stille. Drei Männer, drei Gabeln, drei starre Blicke auf ihre Tabletts. Einer wechselte das Thema so schnell, dass ich beinahe lachen musste, wenn es nicht so offensichtlich einstudiert gewirkt hätte. Ich ließ es darauf beruhen. Für den Moment. Doch je tiefer die Sonne sank, desto schwerer wurde die Luft in der Basis. Um kurz nach sieben begannen sich die Außenbereiche zu leeren. Gespräche versiegten. Die wenigen, die noch unterwegs waren, überprüften ihre Waffen mit einer Ernsthaftigkeit, die mir Gänsehaut machte. Niemand sprach es aus, aber jeder bereitete sich auf etwas vor. Etwas, das mit dem Sonnenuntergang kam. Ich stand vor meinem Container und blickte ein letztes Mal zur Festung. Im schwindenden Licht sah sie nicht mehr aus wie ein Relikt. Sie sah aus wie ein Mahnmal. Ihre Fenster, schmal und tief, wirkten wie leere Augenhöhlen. Der dunkle Stein schien das Licht zu verschlucken, nicht zu reflektieren. Ich konnte mich nicht losreißen. Irgendetwas an dieser Struktur, vielleicht ihr Alter, vielleicht ihr Zweck, schien alles in der Umgebung zu kontrollieren. Nicht durch Waffen oder Technologie, sondern durch eine unausgesprochene Macht. Eine, die jeder spürte, aber keiner benennen konnte. 5 Minuten stand ich dort. 5 Minuten, in denen ich mich fragte, warum mich ein Haufen alter Steine so nervös machte. Und dann ging ich hinein. Ich legte mich auf mein Feldbett. Doch selbst mit geschlossenen Augen konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, dass diese Burg nicht nur im Zentrum der Basis stand, sondern im Zentrum von allem. Die Nacht verging unruhig. Ich wachte mehrmals auf, obwohl keine unmittelbare Bedrohung zu hören war. Keine Schüsse, keine Sirenen, kein Alarm. Und doch lag ein schweres Schweigen über der Basis, als würde selbst der Wind den Atem anhalten. Durch die dünnen Wände meines Containers hörte ich gelegentlich leise Schritte auf dem Schotter oder das metallische Klicken von Waffen, die wiederholt überprüft wurden. Niemand schlief wirklich. Nicht freiwillig. Am Morgen herrschte Betriebsamkeit, wie man sie von jeder aktiven Militärbasis erwarten würde, aber mit einer auffälligen Stille. Männer und Frauen bewegten sich zwischen den Baracken, zur Kantine oder zum Funkposten, aber Gespräche waren selten, Lachen existierte gar nicht. Ich konnte nicht sagen, ob es an mir lag, dem Neuen, oder ob diese Stimmung hier schon lange etabliert war. Beim Frühstück versuchte ich erneut, Anschluss zu finden. Ich setzte mich zu einer Gruppe, die auf ihren Dienstbeginn wartete. 4 Soldaten, ihre Mienen angespannt, ihre Stimmen flach. »War letzte Nacht irgendwas los?«, fragte ich beiläufig, während ich meine zerkochten Eier aufschnitt. Einer, Corporal Davis, ein hagerer Mann mit müdem Blick, zuckte mit den Schultern. Mörserfeuer. Nichts, was du nicht schon erlebt hast. Ein anderer, Private Kelly, grinste schief. Aber das Grinsen erreichte seine Augen nicht. Willkommen in Kandahar East. Wenn's nur Mörser sind, ist es ein guter Abend. Wie oft kommt das vor? Fragte ich. Wieder das Zögern. Dann antwortete Davis. Oft genug. Immer nachts, murmelte Kelly. Ein dritter Soldat, er hieß, glaube ich, Ramirez, stellte sein Tablett ab und ging einfach wortlos. Ich ließ ihn gehen. Doch die Spannung war greifbar. Als ich versuchte, mehr zu erfahren, wechselte Davis das Thema abrupt. Wieder einmal hatte ich eine Grenze überschritten, die niemand ausgesprochen hatte. Ich fing an, auf die kleinen Details zu achten. Jeder schien bestimmte Routen zu bevorzugen. Wege, die möglichst wenig Blick auf die Festung boten. Man saß in der Kantine stets mit dem Rücken zur Mitte des Lagers. Selbst beim Wachdienst schienen manche ihre Stationen nach Sichtachsen zu wählen, möglichst weit weg von der Festung. Und was noch seltsamer war, niemand sprach direkt über das Ding. Es wurde schlicht ignoriert, als existiere es nicht. Doch es war da. Es ragte wie ein Fossil aus einer anderen Zeit mitten unter uns empor, unverändert, unbewegt und doch lebendig. Nicht im biologischen Sinn, aber auf eine Art, die ich nicht in Worte fassen konnte. Es war, als würde das Gebäude selbst hören, spüren, erinnern. Am frühen Nachmittag hatte ich meine erste offizielle Einweisung. Sergeant Torres leitete sie wie ein Uhrwerk. Keine Begrüßungsfloskeln, keine persönliche Note, nur klare Regeln. Patrouillenzeiten, Funkprotokolle, Notfallpläne und dann gegen Ende wieder diese eindringliche Warnung. Die alte Festung ist tabu. Sie ist militärisch abgeriegelt. Jeder Versuch, sie zu betreten, führt zu sofortigem Disziplinarverfahren. Es gibt keine Ausnahmen. Sie werden sie meiden, jederzeit. Ist das verstanden? Alle nickten, auch ich. Aber mein Blick blieb an ihm haften. Und mir fiel auf, dass seine rechte Hand leicht zitterte, als er seinen Block zusammenklappte. Ich dachte lange darüber nach. Warum hatte man eine derart massive, auffällige Struktur nicht einfach gesprengt oder wenigstens vermauert? Warum wurde sie zwar gesperrt, aber nicht entfernt? Hatte sie irgendeinen historischen Wert? War sie vielleicht zu massiv, zu stabil? Oder war da etwas anderes? Die nächsten zwei Tage verliefen ruhig, zumindest nach außen. Keine Angriffe, keine besonderen Vorkommnisse. Doch nachts war es nie wirklich still. Immer wieder glaubte ich, gedämpfte Geräusche zu hören, nicht von außen, sondern aus dem Innern der Basis. Klopfende Schritte, metallisches Kratzen, leises, schwer zuzuordnendes Atmen, das vom Wind hätte kommen können oder auch nicht. Ich war nicht der Einzige, der es hörte. In der dritten Nacht hörte ich, wie Clark, einer der anderen Neulinge, im Halbschlaf sprach. Ich war schon halb wach, als ich ihn murmeln hörte. Sie beobachten uns. Immer. Ich drehte mich zu ihm um. Was meinst du? Wer? Sein Blick war glasig und ich konnte nicht sagen, ob er wirklich wach war oder in einem fieberhaften Traum sprach, doch seine Stimme klang todernst. Die, die in der Mauer wohnen. Ich wollte nachfragen, doch in dem Moment drehte er sich zur Wand und sagte kein Wort mehr. Ich blieb die restliche Nacht wach. Tagsüber versuchte ich erneut, Informationen zu sammeln. Doch jedes Gespräch über die Festung oder ungewöhnliche Vorkommnisse versiegte im Keim. Mal wurde das Thema ignoriert, mal mit einem Spruch über Kampfstress abgetan. Selbst Clark, der in jener Nacht gemurmelt hatte, wusste angeblich von nichts. Ich fragte mich, ob es eine kollektive Verdrängung war oder eine Art stillschweigender Befehl von oben, der sich tief in den Geist aller eingebrannt hatte. Vielleicht beides. An meinem 5. Tag auf der Basis begann ich, mich intensiver mit den Dienstplänen zu befassen. Mir fiel auf, dass bestimmte Soldaten niemals gleichzeitig Wache schoben und dass der nächtliche Außendienst offenbar nicht zufällig verteilt wurde, sondern gelenkt. Ich begann, Namen zu notieren, Muster zu erkennen. Manche verschwanden von den Listen, tauchten nie wieder auf und niemand sprach darüber. Und immer war da die Festung. Immer stand sie im Zentrum, immer drehte sich alles um sie, selbst wenn niemand sie erwähnte. Die Basis war ein funktionierender Außenposten, diszipliniert, strukturiert, gehorsam. Doch unter der Oberfläche lauerte etwas, etwas Uraltes, etwas, das vielleicht nie verschwunden war, sondern nur gewartet hatte. Und ich begann zu ahnen, dass meine Ankunft kein Zufall gewesen war. Ich erinnere mich noch genau an das Gefühl in meiner Brust, als die Sirenen kurz nach Mitternacht zum ersten Mal aufheulten. Es war nicht das erste Mal in meiner Laufbahn, dass ich unter Beschuss geriet, aber es war das erste Mal, dass der Klang so verhalten wirkte, gedämpft, als würde selbst der Alarm sich nicht trauen, zu laut zu sein. Die erste Detonation folgte nur wenige Sekunden später. Ein dumpfer Einschlag am westlichen Rand der Basis ließ den Boden unter meinem Bett zittern. Ich stürzte mich instinktiv auf den Boden, griff nach meiner Ausrüstung, schlüpfte in die Schutzweste und warf mir den Helm über. Routiniert, wie ich es aus der Ausbildung kannte, griff ich nach meinem Gewehr, sicherte die Waffe und riss die Tür meines Containers auf. Draußen war der Himmel schwach vom Mondlicht beleuchtet, während Rauch und Staub über das Gelände trieben. Weitere Einschläge folgten, erst vereinzelte, dann in schneller Abfolge. Es war ein gezielter Angriff. Soldaten rannten in alle Richtungen, Deckung suchend, Befehle brüllend, doch ihre Stimmen blieben eigenartig leise, beinahe flüsternd. Das war das Erste, was mir merkwürdig vorkam. In anderen Einsätzen war in solchen Momenten die Hölle los, Schreie, hektisches Gebrüll, Chaos. Hier aber wirkte alles kontrolliert oder unterdrückt. Ich sprintete hinter einen Betonblock in der Nähe des Kommunikationsbunkers und versuchte, mir einen Überblick zu verschaffen. Der Mörserbeschuss schien sich gezielt auf bestimmte Bereiche zu konzentrieren. Die Ostseite der Basis, die Versorgungslager und die Peripherie. Ungewöhnlich war, dass keine der feindlichen Granaten zentrale Strukturen oder Kommandoeinrichtungen trafen. Sie schienen vielmehr die Soldaten auseinanderzutreiben, sie aus ihren schützenden Containern zu locken. Etwas stimmte hier nicht. In einer Rauchlücke erkannte ich Private First Class Sean Clark. Er war etwa 30 Yards entfernt und kauerte hinter einem Generatorhäuschen. Er hatte sein Gewehr im Anschlag, die Augen auf den äußeren Zaun gerichtet. Seine Haltung war fokussiert, aber ruhig. Zu ruhig. Und dann geschah es. Ein weiterer Mörserschlag erhellte kurz das Gebiet zwischen den Baracken. Für einen Sekundenbruchteil sah ich eine Bewegung. Eine Figur, klein und schnell. Vielleicht 4 Fuß hoch. Sie huschte durch den Rauch wie ein Schatten, der sein eigenes Licht mitbrachte. 2 blasse, leuchtende Augen stachen aus dem Nebel, eiskalt und vollkommen emotionslos. Ich hielt die Luft an. Das Wesen näherte sich Clark von hinten, vollkommen lautlos. Es bewegte sich mit einer flüssigen Eleganz, die nicht menschlich war. Kein Zittern, kein Schwanken, jede Bewegung zielgerichtet, effizient, tödlich. Ich öffnete den Mund, um zu schreien, um Clark zu warnen. Doch in dem Moment detonierte ein weiterer Mörser nur 20 Yards entfernt. Der Druck der Explosion warf mich gegen den Betonblock, meine Ohren klingelten, meine Sicht verschwamm. Als ich wieder klar sehen konnte, war es zu spät. Clark schwebte über dem Boden, das Wesen hatte ihn gepackt, ihn mit unmenschlicher Kraft an den Armen gepackt und wie ein Stück Stoff hochgehoben. Sein Gewehr war ihm aus der Hand gefallen. Er trat um sich, schrie panisch. »Hilfe! Etwas hat mich! Hilfe!« Es war ein Schrei, der durch Mark und Bein ging. Kein verwundeter Ruf, kein disziplinierter Hilferuf, sondern roher, instinktiver Terror. Clark wurde rückwärts gezogen. Seine Stiefel kratzten über den Boden, seine Nägel hinterließen Kratzspuren auf dem Beton, während er verzweifelt versuchte, sich irgendwo festzuhalten. Und niemand kam ihm zu Hilfe. Er verschwand in der Dunkelheit jenseits der äußeren Lichtkegel der Notbeleuchtung. Sein letzter Schrei hallte durch die Basis wie ein Nachhall aus einer anderen Welt. Dann nur noch Stille. Keine Schüsse. Kein Aufschrei. Nur das rhythmische Dröhnen der Granaten als Hintergrundmusik zu einem Verschwinden, das niemand zu verhindern versuchte. Ich saß wie gelähmt hinter meinem Betonblock. Mein Gewehr war noch immer in meinen Händen, aber meine Finger waren verkrampft, unfähig zu handeln. Ich konnte nicht glauben, was ich gesehen hatte, doch ich wusste, dass es real war. Das Wesen, das Clark geholt hatte, war nicht menschlich gewesen. Seine Bewegungen, seine leuchtenden Augen, die Art, wie es Clark hochgehoben hatte, all das widersprach allem, was ich bisher über Feinde gelernt hatte. Als die Angriffe nach etwa 10 Minuten endeten, kroch eine beklemmende Stille über das Gelände. Eine Stille, die schwerer wog als jeder Mörserschlag. Die Notlichter flackerten, Rauchschwaden zogen durch die Luft. Soldaten krochen aus ihren Verstecken. Keine Hektik, keine Suchtrupps, nur Routine. Torres trat aus dem Kommandogebäude wie ein Mann, der exakt wusste, was jetzt zu tun war. Er begann, Namen aufzurufen. Jeder antwortete, einer nach dem anderen. Als er zu Clark kam, blieb es still. Noch einmal rief er den Namen. Keine Antwort. Ich trat vorsichtig aus meiner Deckung, mein Körper zitterte. Ich ging auf Torres zu. »Sergeant, ich habe gesehen, was passiert ist. Etwas hat Clark mitgenommen. Es war nicht menschlich. Es war klein, schnell. Es hatte leuchtende Augen.« Torres blickte auf. Einen Moment lang glaubte ich, so etwas wie Reue in seinem Gesicht zu sehen, doch dann schüttelte er langsam den Kopf. Kampfstress, Walker. Mörserangriffe können Sinnestäuschungen verursachen. Was du gesehen hast, war wahrscheinlich der Schock. Clark wurde draußen erwischt. Feindbeschuss, KIE. Verstanden? Ich wollte widersprechen, doch seine Stimme ließ keinen Raum für Debatten. Um uns herum begannen die anderen Soldaten bereits, ihre Posten zu überprüfen, Schäden zu begutachten, Munitionslisten zu aktualisieren. Niemand sprach über Clark. Niemand fragte, ob man ihn suchen sollte. Seine Ausrüstung wurde eingesammelt, sein Bett abgezogen. Sein Name wurde aus dem Dienstplan entfernt, als hätte er nie existiert. Ich war Zeuge eines Verschwindens geworden, das nicht nur akzeptiert, sondern offenbar erwartet wurde. Und das war der Moment, in dem mir klar wurde, Clark war nicht das erste Opfer. Und er würde nicht das letzte sein. In den folgenden 2 Tagen herrschte auf Kandahar East eine merkwürdige Art von Normalität. Die Mörserangriffe hatten aufgehört und der Alltag schien weiterzugehen, als sei nichts geschehen. Doch unter der Oberfläche lag eine Unruhe, die sich nicht abschütteln ließ. Clark war verschwunden. Seine Sachen waren weggeräumt, sein Name aus allen Listen gelöscht. Niemand sprach über ihn. Es war, als hätte es ihn nie gegeben. Ich hatte gesehen, wie er verschleppt wurde. Und doch hatte man mich behandelt, als hätte ich einen Schatten gejagt. Eine Sinnestäuschung. Kampfstress, wie Torres es nannte. Aber ich wusste, was ich gesehen hatte. Und ich war nicht bereit, es einfach hinzunehmen. Am 3. Abend nach dem Angriff wurde ich zum Abendessen in den Gemeinschaftsraum gerufen. Als ich eintrat, herrschte dort eine eigentümliche Stille. Etwa 20 Soldaten waren anwesend, darunter auch Sergeant Torres und Corporal Reed. In der Mitte des Raumes stand ein Tisch, auf dem ein Bündel aus grobem, grauem Stoff lag. Torres stand daneben und sah die Anwesenden mit unbewegter Miene an. »Zeit für die Ziehung«, sagte er knapp. Die Soldaten rückten näher, manche mit hängenden Schultern, andere mit starrem Blick. Niemand fragte, was gemeint war. Alle wussten es bereits. Torres öffnete das Bündel. und enthüllte darin ein Dutzend Strohhalme, unregelmäßig geschnitten, manche lang, manche kurz. Jeder trat nacheinander vor und zog einen. Sie verglichen die Längen kaum sichtbar miteinander. Manche atmeten erleichtert auf, andere senkten wortlos den Blick. Ich stand am Rand, verwirrt. Dann richtete sich Torres Blick auf mich. Walker, du bist dran. Langsam trat ich nach vorne. Was genau ziehe ich da, Sergeant? Torres hielt meinen Blick stand. Seine Stimme war leise, aber schneidend deutlich. Ich denke, es ist an der Zeit, dass du erfährst, wie dieser Ort wirklich funktioniert. Er zeigte auf die Strohhalme. Die kurzen bedeuten Außendienst, Nachtwache. Die langen, du bleibst im Container, in Sicherheit. Ich starrte ihn an. Und wache ich dann draußen während eines weiteren Mörserangriffs? Torres nickte langsam. Die Angriffe kommen fast jede Nacht, immer nach Sonnenuntergang, immer auf dieselbe Art. Ich verstand. Und die Dinger, die kommen währenddessen. Ein kurzes Zucken durchlief seine Wange. Sie kommen nicht, sie leben hier. Die Angriffe treiben uns nur in die richtige Position. Wer sind sie? Was sind sie? Wir wissen es nicht genau, aber sie nehmen nur die, die draußen sind. Wer drinnen bleibt, ist meistens sicher. Ich zog einen Halm. Er war von mittlerer Länge. Nicht der kürzeste, aber deutlich kürzer als einige andere. Torres sah ihn an und nickte. Westposten, du beginnst um 21 Uhr. Ich wich einen Schritt zurück, mein Kopf schwirrte. Das ist Wahnsinn. Ihr schickt Leute absichtlich nach draußen, damit diese Kreaturen sie holen können? Nein, sagte Torres. Wir verteilen das Risiko, zufällig. Fair. Niemand wird gezwungen. Aber jemand muss immer draußen sein, sonst holen sie sich jemanden aus den Containern. Corporal Reed trat an meine Seite. Seine Stimme war rau, aber ruhig. Ich habe diesen verdammten Halm schon 9-mal gezogen. Ich lebe noch. Halte dich an die Regeln, beweg dich nicht zu viel, sei still. Und vielleicht wirst du auch noch ein paar Runden überleben. Vielleicht? Fragte ich ungläubig. Niemand verspricht dir etwas, sagte Reed. Aber besser draußen mit der Chance zu überleben als drinnen, wenn sie sich jemand anderen holen. Ich sah mich um. Keiner protestierte. Keiner hinterfragte das System. Alle schienen es längst akzeptiert zu haben, ein uraltes Ritual, ein Opfermechanismus, ein kalkulierter Tribut. Torres packte die verbleibenden Halme wieder in das Bündel und verstaute es sorgfältig. Dann sah er mich noch einmal direkt an. Halte deine Stellung, sprich nicht. Und was auch passiert, versuche nicht, jemanden zu retten. Bewegung lockt sie an. Ich verließ den Raum mit zitternden Händen. Mein erster Wachposten stand bevor. Ich sollte in ein paar Stunden allein draußen stehen, während diese Dinge durch den Nebel krochen, mit dem Wissen, dass ich nicht der Erste war und vielleicht auch nicht der Letzte. Die Basis war ein militärischer Außenposten, aber das war nur Fassade. In Wahrheit war sie ein Fütterungsplatz. Und wir waren die Ration. Die Stunden bis zu meinem ersten Nachtdienst vergingen wie in Trance. Ich lag auf meiner Pritsche, vollständig angekleidet, die Schutzweste neben mir, das Gewehr auf dem Schoß. Draußen war es still. Doch es war die Art von Stille, die sich nicht beruhigend anfühlt, sondern wie das gespannte Warten vor einem Gewitter. Kurz vor 21 Uhr verließ ich meinen Container. Die Sonne war längst untergegangen und ein fahles Licht lag über der Basis, gestreut von vereinzelten Notleuchten. Der Rauchgeruch vom letzten Angriff lag immer noch in der Luft, vermischt mit dem metallischen Aroma von Staub und altem Diesel. Mein zugewiesener Posten lag am westlichen Rand der Anlage, zwischen dem Kommunikationsbunker und einem verrosteten Zaunsegment, das schon bessere Tage gesehen hatte. Betonbarrieren bildeten eine Art Ecke, in der ich halb gedeckt sitzen konnte. Dort kauerte ich mich nieder, Gewehr entsichert, die Augen auf den Horizont gerichtet. Ich war nicht allein draußen. Drei weitere Soldaten hatten kurze Halme gezogen – Specialist Kevin Brooks hatte den Posten beim Motorpool erhalten. Private Brandon Hayes bewachte den Lagerbereich beim Munitionsdepot und Corporal Reed, der Veteran unter uns, war beim östlichen Kontrollpunkt. Doch keiner von uns sprach miteinander. Niemand funkte. Keine lockeren Bemerkungen über das Wetter oder darüber, wie sehr man sich auf das Frühstück freute. Nur das Warten, das Atmen und das leise Knarzen von Schutzausrüstung bei jeder kleinen Bewegung. Um genau 23 Uhr begann der Beschuss. Der erste Mörser explodierte am südlichen Rand des Stützpunkts, genau wie Reed es vorhergesagt hatte. Kurz darauf folgte der nächste, weiter nördlich. Dann ein weiterer, näher an meinem Posten. Die Einschläge kamen in regelmäßigen Abständen, fast rhythmisch. Es wirkte nicht wie ein chaotischer Angriff, sondern wie eine gezielte Übung. Ich drückte mich tiefer in meine Deckung. Der Boden vibrierte bei jeder Detonation. Staub rieselte von den Betonplatten. Und dann, inmitten der Rauchschwaden, sah ich Bewegung. Nicht draußen, nicht hinter dem Zaun, sondern innerhalb der Basis. Zwischen den Baracken bewegte sich etwas. Zuerst glaubte ich, es sei ein verwundeter Kamerad. Klein, gebückt, tastend. Doch dann sah ich die Art, wie es sich bewegte. Zu flüssig, zu leise. Keine tippelnden Schritte, sondern ein beinahe gleitendes Gleiten über den Boden. Die Gestalt war etwa 4 Fuß groß, mit langen Gliedmaßen, die sich auf eine seltsam unnatürliche Weise beugten. Die Haut, wenn man das so nennen konnte, war bleich, beinahe durchsichtig. Und die Augen? Die Augen leuchteten in einem kalten, weißen Schimmer, der nicht von den Notleuchten herrührte. Ich hielt den Atem an. Die Kreatur bewegte sich in Richtung von Brooks Position. Er stand mit dem Rücken zum Schatten, die Augen fest auf die äußere Zaunlinie gerichtet. Er erwartete Feinde von draußen, wie jeder normale Soldat. Aber der Feind kam von innen. Ich öffnete den Mund, wollte rufen. Irgendetwas. Doch in diesem Moment detonierte ein weiterer Mörser, näher als die vorherigen. Die Druckwelle drückte mir das Wort aus dem Hals. Mein Gehör rauschte, meine Augen tränten. Als ich wieder klar sah, war es zu spät. Die Kreatur hatte Brooks erreicht. Sie stürzte sich lautlos auf ihn, packte ihn an den Schultern, riss ihn mit einer Kraft nach hinten, die nicht zu ihrem Körperbau passte. Brooks Gewehr fiel zu Boden, sein Schrei durchschnitt die Nacht wie ein Messer. »Etwas hat mich! Hilfe!« Er kämpfte, trat um sich, kratzte am Boden, rief ein zweites Mal. »Bitte, irgendjemand, helft mir!« Niemand kam. Ich beobachtete, wie er rückwärts gezogen wurde, über den staubigen Boden hinaus in die Dunkelheit hinter dem Motorpool, dorthin, wo das Licht endete und nur noch Schatten herrschten. Seine Schreie wurden leiser. Ein letzter, hohler Laut. Dann nichts mehr. Ich saß in meiner Deckung, das Gewehr auf meinen Knien, unfähig, mich zu bewegen. Mein Puls hämmerte in meinen Ohren. Ich hatte das Gleiche gesehen wie in jener Nacht mit Clark. Dieselbe Kreatur, dieselbe Methode, dieselbe Kälte in den Augen. Doch diesmal war ich vorbereitet gewesen und hatte dennoch nichts tun können. Und dann bemerkte ich, dass ich beobachtet wurde. Eine zweite Gestalt bewegte sich am Rande meines Sichtfelds. Sie näherte sich meinem Posten mit derselben unheimlichen Eleganz. Ihr Gesicht, wenn man es so nennen konnte, war eine grausame Parodie eines menschlichen Antlitzes. Kein Ausdruck, keine Mimik. Nur diese viel zu großen toten Augen, die mich fixierten. Ich wagte nicht, mich zu rühren. Das Wesen blieb stehen. Keine 15 Yards entfernt. Es drehte den Kopf leicht, als würde es mich prüfen. Seine Bewegungen waren vorsichtig, wie ein Tier, das prüft, ob ein anderer Jäger in seinem Revier ist. Ich blieb regungslos. Mein Finger lag am Abzug, doch ich wusste, wenn ich schoss, würde ich entdeckt. Und dann würde es mich holen. So wie Clark. So wie Brooks. Ein weiterer Mörser detonierte östlich von mir. Die Kreatur zuckte, wandte den Kopf und und verschwand im Schatten. Ich atmete wieder. Die Angriffe gingen noch 20 Minuten weiter. Ich sah mindestens 3 weitere Gestalten zwischen den Containern umherhuschen. Eine davon bewegte sich in Richtung des Munitionsdepots, dort wo Hayes war. Er antwortete nicht mehr auf Funksprüche. Als schließlich alles still wurde, als der letzte Mörser verklang und sich der Rauch legte, kam das gewohnte Bild zurück. Soldaten krochen aus Deckungen, überprüften Waffen, begannen mit Schadensanalysen. Niemand sprach laut. Niemand fragte nach Brooks oder Hayes. Torres stand wie immer mit seinem Klemmbrett am Sammelpunkt. Er rief Namen. Ich antwortete mit rauer Stimme, mein Mund trocken. Als er zu Brooks kam, Stille. Bei Hayes dasselbe. Torres machte eine Notiz. Dann drehte er sich einfach um. 2 weitere Namen. 2 weitere Verluste. 2 weitere Opfer in einem System, das offenbar seit Jahren funktionierte. Ich ging zurück in meinen Container. Mein Gewehr noch immer entsichert. Der Schweiß klebte kalt an meinem Rücken. Ich legte mich nicht hin. Ich starrte nur die Decke an und fragte mich, wie lange ich überleben konnte. Denn eines war mir klar geworden. Es gab keine Feinde außerhalb des Zauns. Die Feinde lebten unter unseren Füßen. Und sie jagten Nacht für Nacht. In den Tagen nach Brooks und Hayes Verschwinden hielt sich das Leben auf Kandahar East an seine gespenstische Routine. Die Mörserangriffe kamen regelmäßig, immer nach Einbruch der Dunkelheit, immer im selben Muster. Die Palm? Wir ziehen zu Motsomo, wurde stumm akzeptiert, als sei es Teil eines uralten Rituals. 4 Soldaten zogen jede Nacht kurze Halme und in unregelmäßigen Abständen kam es vor, dass einer von ihnen nicht mehr zum Frühstück erschien. Ein Ritual des Verschwindens. Ich war inzwischen seit 2 Wochen auf der Basis und hatte nur wenig geschlafen. In mir brannte eine Mischung aus Wut und Ohnmacht. Niemand schien den Verlust von Kameraden wirklich zu betrauern. Man sprach nicht darüber. Keine Gedenkminute. Keine leeren Feldbetten, kein Innehalten. Ich wusste, diese Basis war keine gewöhnliche Stellung und sie war auch kein taktischer Außenposten mehr, falls sie es jemals gewesen war. Sie war ein Schlachtfeld, auf dem die Opfer nicht fielen, sondern still verschwanden. An einem windstillen Morgen, als der Himmel bleiern über dem Tal hing, trat Corporal Reed an mich heran. Sein Blick war ruhig, aber ich bemerkte, dass er mich beobachtete, schon seit Tagen. »Du hast die Nacht überstanden«, sagte er. »Keine Frage, kein Mitleid, nur eine Feststellung.« Ich nickte. »Zum 2. Mal«, er deutete mit dem Kopf. »Komm mit.« Ich folgte ihm quer durch das Lager. Er sprach nicht und ich stellte keine Fragen. Wir gingen an den Fahrzeughallen vorbei, an den Munitionscontainern, über ein Stück unbefestigten Schotters, bis wir vor einer der älteren Baracken ankamen. Die Tür klemmte leicht, als er sie öffnete. Im Innern war es dunkel und kühl. Es roch nach Papier, Metall und altem Öl. Reed schloss die Tür hinter uns. Dann ging er zu seinem Spind, öffnete ihn mit einem Schlüssel, den er von einer Kette um seinen Hals nahm und holte ein in Leinwand eingeschlagenes Bündel hervor. Sorgfältig, fast ehrfürchtig, legte er es auf den Tisch in der Raummitte und öffnete es langsam. Darin lag ein ledergebundenes Buch, alt und speckig. Die Ecken waren abgeschabt, der Einband von Zeit und Nutzung gezeichnet. Es sah aus wie ein privates Tagebuch, aber ich ahnte schon in diesem Moment, dass es mehr war. »Das hier ist die Chronik«, sagte Reed leise. »Sie geht zurück bis ins Jahr 1943.« Ich schluckte. Er öffnete die erste Seite. Namen, Dutzende, unterschiedliche Handschriften, unterschiedliche Ränge, jede Zeile versehen mit Datum, Einheit und manchmal einem Kommentar. Jeder Soldat, der mehr als 3 Monate überlebt und seine Rotation lebend abschließt, trägt sich hier ein. Das Buch wird weitergegeben von Gruppe zu Gruppe, immer heimlich, immer verborgen vor den Offizieren. Torres kennt es nicht? Fragte ich. Vielleicht, aber er stellt keine Fragen, und das ist vermutlich auch besser so. Reed blätterte weiter. Die Seiten waren gefüllt mit Einträgen, nicht nur Namen, sondern Beobachtungen, Skizzen, Berichte von Angriffen, Karten mit Markierungen, Hinweise auf Tunnelsysteme, auf Sichtungen, auf das Verhalten der Kreaturen. Ich fuhr mit den Fingern über die Seiten. Die Schrift war eng, fast gehetzt, als ob jeder Eintrag schnell niedergeschrieben werden musste, bevor etwas oder jemand dazwischen kam. Ein Eintrag von 1956 zeigte eine detaillierte Zeichnung eines der Wesen. 4 Füße groß. Große, schwarze Pupillen. Überlange Gliedmaßen. Keine sichtbaren Ohren. Der Soldat hatte das Verhalten beschrieben. Kommen bei Stille, reagieren auf Licht, Bewegung und Geräusche. Jagen einzeln oder in Gruppen. Intelligenzgrad unklar. Reed schlug eine Seite aus den 80er Jahren auf. Ein sowjetischer Offizier hatte dort geschrieben. Kyrillisch, aber darunter eine englische Übersetzung. Von 43 Männern noch 19 übrig. Keine Gefechte, keine Minen. Nur Nächte. Und das, was in den Nächten kommt. Die Sowjets kannten das also auch, murmelte ich. Reed nickte. Die Briten davor ebenfalls. Und vermutlich schon andere lange vor ihnen. Der Ort hier, er war nie neutral. Diese Festung stand nicht zufällig hier. Wer hat sie gebaut? Niemand weiß es, sagte Reed. Vielleicht Händler der Seidenstraße. Vielleicht war sie schon vorher da. Die Chronik ist sich einig. Sie ist älter als jeder unserer Kriege. Ich blätterte zu neueren Einträgen. Amerikanische Soldaten, deren Namen mir vertraut waren. Brooks, Hayes. Beide hatten hier Notizen hinterlassen. Brooks hatte in akkurater Handschrift notiert, beobachtete 3 Kreaturen während Nachtwache. Bewegungsmuster wiederholen sich alle 4 Nächte. Sie meiden Licht. Und Hayes, wenige Seiten später, Eingang bei Fundament C entdeckt. Möglicherweise Tunnel. Werde morgen mit Torres sprechen, zweifel, dass ich Antwort bekomme. Ich schlug die letzte beschriebene Seite auf. Dort stand in nervöser Handschrift, heute ist mein letzter Eintrag. Kurzer Halm, ich weiß, was kommt. Vielleicht bin ich falsch, aber ich glaube, sie sind nicht zufällig hier. Wir füttern sie, seit Jahrzehnten. Kein Name, kein Datum. Reed schloss das Buch vorsichtig. Es ist dein Recht, deinen Namen hinzuzufügen, sagte er. Wenn du willst. Ich zögerte, dann schüttelte ich den Kopf. Noch nicht. Er nickte verständnisvoll. Wenn du es dir anders überlegst. Ich bin hier. Ich verließ den Raum mit dem Gefühl, einen Schlüssel in der Hand zu halten, ohne zu wissen, welches Schloss er öffnete. Diese Chronik war keine bloße Sammlung von Erinnerungen, sie war ein Beweis. Ein Beweis dafür, dass das, was in Kandahar East geschah, nicht Zufall war. Nicht Pech, sondern System. In der Nacht nach meinem Gespräch mit Corporal Reed zog ich zum 3. Mal in Folge keinen kurzen Halm. Die Erleichterung, nicht nach draußen zu müssen, mischte sich mit Schuldgefühlen, denn ich wusste, dass jemand anderes nun draußen sein würde. Jemand, der vielleicht nicht zurückkehren würde. Ich saß in meinem Container, lauschte dem entfernten Grollen der Granaten und spürte wieder dieses unterschwellige Beben im Boden, das nicht zu den Einschlägen passte. Am Morgen fehlte Lieutenant Gregory Whittaker. Seine Pritsche war gemacht, seine Waffe lag in der Wandhalterung, aber von ihm fehlte jede Spur. Es war ungewöhnlich, denn Whittaker hatte keinen kurzen Halm gezogen. Er hätte in seinem Container bleiben sollen, in Sicherheit. Doch er war fort. Spurlos. Torres ließ eine schnelle interne Durchsuchung der Basis durchführen. Kein Alarm, keine offiziellen Suchtrupps, keine Kommunikation mit übergeordneten Stellen. Alles wurde intern geregelt, diskret, beinahe gleichgültig. Ich erkannte in diesem Moment, dass Whittaker nicht das erste ranghöhere Mitglied war, das verschwand. Es gab Muster, die keiner ansprach. Die Basis war ein schweigender Organismus geworden, der sich selbst schützte, indem er Opfer akzeptierte. Doch dieses Mal war etwas anders. Whittaker war keiner der üblichen Namen auf der Ziehungsliste gewesen. Er war Teil der Kommandoebene. Seine Abwesenheit war ein Bruch im Gleichgewicht. Ich suchte Reed erneut auf. Er saß im Schatten der alten Baracke, rauchte eine Zigarette und starrte in den grauen Himmel. Als ich ihm von Whittaker erzählte, nickte er langsam, als hätte er genau das erwartet. »Er hat zu viel gefragt«, sagte Reed. »Zu oft das Protokoll in Frage gestellt. Ich habe gesehen, wie er nachts mit einer Taschenlampe auf eigene Faust das Gelände abgesucht hat.« Ich schluckte. »Er war nicht draußen letzte Nacht.« »Wie können Sie...« »Manchmal holen Sie auch welche aus den Containern«, unterbrach mich Reed. »Wenn zu viele drin sind, wenn das Opfer fehlt, dann durchbrechen Sie Ihre eigenen Muster. Es passiert selten. Aber es passiert.« »Was meinst du mit durchbrechen?« »Sie passen sich an, beobachten, reagieren. Sie sind nicht nur Jäger. Sie lernen.« Ich spürte, wie sich mein Magen zusammenzog. Wenn die Kreaturen da draußen lernen konnten, bedeutete das, dass keine Regel ewig Bestand hatte. Auch die scheinbar sichere Routine der Halmziehung war vielleicht nur ein temporärer Pakt. Ich fragte mich, ob Whittaker etwas entdeckt hatte. Einen Zugang, einen Hinweis, vielleicht sogar einen Tunnel. Diese Gedanken ließen mich nicht los. Am Nachmittag begann ich, sein Quartier zu durchsuchen, unter dem Vorwand, persönliche Gegenstände zu inventarisieren. Torres schien nichts dagegen zu haben. Vielleicht wusste er, dass ich bereits zu tief in allem drinsteckte, um aufzuhören. Whittakers Raum war spartanisch eingerichtet. Ein Schrank, ein Tisch, ein Feldbett. Doch in der Schublade fand ich einen kleinen Notizblock, eingeklemmt zwischen einigen Ersatzsocken. Die obersten Seiten waren leer, doch auf der fünften Seite fand ich eine Skizze. Sie zeigte den südlichen Teil der Basis, den ältesten Abschnitt, wo die ersten britischen Zelte gestanden hatten. Zwischen den Lagerhäusern hatte Whittaker eine Struktur markiert, die mir bislang nie aufgefallen war, einen verborgenen Schacht zwischen zwei Sandwällen, überdeckt von einer Plane. Daneben stand mit krakeliger Schrift: Einstiegspunkt, Geräusche in der Tiefe, Ritzen atmen. Ich starrte auf die Worte. Ritzen atmen. Es war eine Formulierung, die mir die Haare im Nacken aufstellte. Ich hatte in den Nächten zuvor selbst geglaubt, ein leises, regelmäßiges Säuseln aus der Erde zu hören. Kein Wind, kein Tier, sondern etwas Tieferes. Organisch, bewusst. Ich nahm den Notizblock an mich und machte mich bei Einbruch der Dämmerung auf den Weg zum südlichen Rand der Basis. Ich wusste, dass es töricht war, bei Nacht nach draußen zu gehen, ohne gezogen worden zu sein. Aber etwas in mir sagte, dass diese Nacht anders war. Zwischen zwei Schuttbergen fand ich den beschriebenen Ort. Die Plane war schmutzig, von Staub und Diesel getränkt. Ich hob sie vorsichtig an. Darunter? Ein offener Luftschacht, etwa einen halben Meter breit, mit einem eisernen Gitter, das nur lose aufgelegt war. Der Geruch, der daraus strömte, war nicht von dieser Welt. Feucht, metallisch, wie kalter Schweiß und altes Blut. Ich lauschte. Und ich hörte es. Ein Kratzen. Weit unten. Dann ein Schlurfen. Und etwas, das sich anhörte wie Atmen. Aber zu langsam, zu gleichmäßig, als dass es menschlich sein konnte. Ich wollte mich entfernen, das Gitter wieder schließen. Doch da hörte ich etwas anderes. Eine Stimme. Schwach. Zitternd. Kaum hörbar. Hilfe. Bitte. Ich bin hier unten. Ich wich zurück, mein Herz raste. Es war Whittakers Stimme. Oder zumindest klang sie wie seine. Doch irgendetwas daran war falsch. Zu gleichmäßig. Zu eindringlich. Ein Lockruf. Ein Imitat. Ich ließ die Plane fallen und rannte zurück in Richtung der bewohnten Zone der Basis. Ich war mir sicher. Das, was in der Tiefe lauerte, hatte gelernt, wie man uns täuscht. Und Whittaker war entweder längst tot oder schlimmer. Er war Teil von ihnen geworden. Ich schlief in dieser Nacht kaum. Die Stimme aus dem Schacht hatte sich in mein Bewusstsein eingebrannt. Immer wieder klang sie in meinem Kopf nach. Flehend, hilflos, fast menschlich. Doch das Fast war der Teil, der mir keine Ruhe ließ. Es war, als hätte jemand versucht, einen Menschen zu imitieren, ohne jemals wirklich einer gewesen zu sein. Als würde ein Raubtier den Ruf eines Kindes nachahmen, um seine Beute in die Nähe zu locken. Am Morgen war die Plane verschwunden. Ich ging zurück zum Ort zwischen den beiden Sandwellen, dort, wo Whittaker den Schacht verzeichnet hatte. Doch wo am Vorabend noch die schmutzige Plane gelegen hatte, war nun bloßer Sand. Kein Gitter, kein Schacht. Nur glattgewischter, frischer Boden, der aussah, als hätte ihn jemand absichtlich mit einem Besen bearbeitet. Mein erster Gedanke war, dass Torres davon wusste, dass jemand in der Nacht das Gitter entfernt und die Spuren beseitigt hatte. Doch wozu? Sollte ich glauben, dass ich mir das alles eingebildet hatte? Nein. Ich hatte den Gestank gerochen. Ich hatte die Stimme gehört. Und ich hatte die Skizze von Whittaker gesehen. Sie war noch in meiner Brusttasche, gefaltet, als stummer Beweis dafür, dass ich nicht verrückt war. Ich beschloss, niemandem von meinem nächtlichen Ausflug zu erzählen. Nicht einmal Reed. Noch nicht. Stattdessen begann ich, die anderen Gebäude nach ähnlichen Strukturen abzusuchen. Es war ein riskantes Unterfangen. Jede freie Minute, die ich nicht zur Wache eingeteilt war oder offiziell beschäftigt schien, nutzte ich, um alte Pläne zu studieren, das Gelände zu kartieren und Gespräche zu belauschen. 3 Tage später stieß ich auf etwas. In einem ungenutzten Lagerraum, der früher als medizinische Notstation diente, entdeckte ich eine Zugangsklappe unter einer losen Holzplatte. Sie war schwer und quietschte beim Öffnen. Darunter eine rostige Metallleiter, die in völlige Dunkelheit führte. Kein Luftzug, kein Geräusch, nur Schwärze. Ich stieg nicht hinab, nicht sofort. Zuerst markierte ich den Raum auf meiner Karte. Dann begann ich, in der Chronik nach Hinweisen zu suchen, die sich auf diesen Bereich beziehen könnten. In einem Eintrag von 1999 schrieb ein Sergeant namens Marvin Douglas: Raum Delta 9. Untere Ebene führt zu altem Versorgungstunnel. Geräusche aus der Tiefe. Habe Klappe versiegelt, niemandem erzählen. Ein anderer Eintrag, 2 Jahre später. Delta 9 wieder geöffnet. Frischer Schimmel an den Wänden. Etwas hat an der Innenseite der Klappe gekratzt. Diese Tunnel existierten also nicht nur, sie wurden immer wieder entdeckt und wieder verschlossen. Ein Kreislauf, der nie endete. Und was auch immer darin lauerte, hatte über Jahrzehnte hinweg überlebt oder gewartet. An meinem 4. Tag nach der Entdeckung entschied ich mich, einen Blick zu riskieren. In der Nacht, als alle in ihren Containern waren und der letzte Mörserangriff verklungen war, kehrte ich in den Raum zurück. Ich sicherte die Tür hinter mir und öffnete die Klappe. Mit einer schwachen Taschenlampe in der Hand begann ich langsam die knarrende Leiter hinabzusteigen. Es waren etwa 20 Sprossen. Dann erreichte ich festen Boden. Der Tunnel vor mir war niedrig, kaum 2 Meter hoch und mit altem Beton ausgekleidet. Die Wände waren feucht. Schimmel kroch in Adern die Wände empor und der Geruch war beißend, wie eine Mischung aus Moder, Eisen und etwas Undefinierbarem. Etwas, das nach Leben roch, aber auf eine falsche Art. Ich ging vorsichtig voran, das Gewehr vor mir, die Lampe über dem Lauf befestigt. Der Tunnel verzweigte sich mehrfach. Einmal glaubte ich, leises Tropfen zu hören, ein anderes Mal ein entferntes Scharren. Doch es war nicht das, was ich sah oder hörte, das mir am meisten Angst machte. Es war das Gefühl, dass dieser Ort lebte. Nicht im biologischen Sinn, sondern auf einer tieferen, fundamentaleren Ebene. Der Beton atmete. Die Luft vibrierte leicht, wie in einem U-Boot, wenn der Druck steigt. Und an manchen Stellen glaubte ich, Flüstern zu hören, Stimmen, die zu keinem Mund gehörten. Nach etwa 30 Metern fand ich eine verrostete Tür. Sie stand einen Spalt offen. Dahinter ein kleiner Raum, vollgestellt mit altem Gerät. Ein leerer Monitor, eine durchgerostete Liege, zerschnittene Gurte, ein medizinischer Beobachtungsposten oder ein Ort für Experimente? An der Wand hing ein verblasstes Schild in kyrillischer Schrift. Ich konnte nur ein Wort entziffern. Nabludenie. Überwachung. Ein Tonbandgerät lag auf einem Tisch. Staub bedeckte es, aber es sah intakt aus. Ich nahm es an mich und kehrte vorsichtig zurück. Ich hatte zu viel gesehen, zu viel gehört. Und irgendetwas hatte mich gesehen. Als ich wieder im Lagerraum war, atmete ich schwer. Ich schloss die Klappe, schob die Holzplatte darüber und verließ das Gebäude, ohne mich umzusehen. Zurück in meinem Container hörte ich mir das Band an. Zuerst war nur Rauschen, dann eine Männerstimme. Englisch, aber mit starkem Akzent. Test Nummer 12 abgeschlossen. Subjekt spricht weiter in Stimmen, die nicht registriert sind. Sprache unidentifizierbar, keine sichtbaren Verletzungen, trotzdem blutet es aus den Augen. Ein kurzes Knacken. Dann eine andere Stimme. Kratzend, zu tief für einen Menschen. Worte, die keinen Sinn ergaben. Und doch schien etwas in meinem Kopf, sie verstehen zu wollen. Ich schaltete das Band ab, meine Hände zitterten. Ich war nicht mehr nur ein Soldat in einem Krieg. Ich war ein Beobachter eines uralten Schauspiels geworden, das unter der Oberfläche unserer Welt spielte. Verborgen, vergessen und doch lebendig. Und ich wusste, diese Tunnel waren der Schlüssel. Oder der Eingang zur Hölle. Der nächste Tag begann in lähmender Stille. Kein Mörserangriff in der Nacht. Keine Ziehung am Morgen. Die Basis wirkte beinahe leblos, als wäre sie in einen künstlichen Ruhezustand gefallen. Soldaten bewegten sich wie Geister über das Gelände, ihre Augen matt, ihre Bewegungen mechanisch. Niemand sprach von Whittaker. Niemand fragte nach neuen Befehlen. Die Offiziere waren abwesend oder hatten sich zurückgezogen, als wäre auch ihnen klar geworden, dass sich etwas verändert hatte. Ich trug das Tonbandgerät wie ein dunkles Geheimnis in meiner Brusttasche. Immer wieder dachte ich an die Stimme auf dem Band. Diese unnatürliche Tiefe, die Worte, die in keine bekannte Sprache passten und doch in mir eine uralte Angst auslösten. Es war, als hätte etwas jenseits unseres Verständnisses durch das Band zu mir gesprochen. Ich wagte es nicht, das Gerät noch einmal abzuspielen. Stattdessen suchte ich Reed auf. Ich fand ihn in der Nähe des Generatorhauses, wo er scheinbar ziellos mit einer Zigarette im Mund den Boden fegte. Als ich ihm von dem Schacht, dem Tunnel und dem Raum mit dem Tonbandgerät erzählte, sah er mich lange an. Dann warf er den Besen weg. »Du hast es also gesehen«, sagte er schließlich, den Puls der Basis gespürt. Ich nickte. »Du kanntest diesen Ort?« »Nicht genau«, aber ich wusste, dass er existiert. Jeder, der zu lange hier ist, spürt irgendwann, dass der Boden nicht tot ist, dass er horcht. Ich zeigte ihm die Karte mit den eingezeichneten Tunnelverläufen, die ich aus der Chronik rekonstruiert hatte. Reed sah sie sich aufmerksam an. Dann zeigte er auf einen Punkt, knapp außerhalb der markierten Struktur. Dort. Da liegt das alte Versorgungsarchiv. Wurde vor Jahren zugeschüttet, angeblich wegen Einsturzgefahr. Aber ich habe gehört, dass darin Berichte lagern, die bis in die 30er Jahre zurückreichen. Britische, sowjetische, sogar osmanische. Meinst du, dort sind Antworten? Er zögerte. Vielleicht oder mehr Fragen, aber eines ist sicher. Wir können nicht einfach weiterziehen, als wäre das hier nur ein weiterer Einsatz. Diese Basis frisst uns, Stück für Stück. Und niemand außerhalb wird uns je verstehen, wenn wir zurückkehren. Also machten wir einen Plan. In der folgenden Nacht schlichen wir uns zum ehemaligen Archivgebäude. Der Eingang war mit Blechplatten vernagelt, doch Reed hatte bereits vor Tagen einen Zugang durch ein loses Fundament entdeckt. Wir krochen durch eine niedrige Öffnung, die in einen halb eingestürzten Korridor führte. Der Staub lag dick in der Luft und jeder Schritt knirschte unter unseren Sohlen. Tief im Innern fanden wir die Überreste des Archivs. Zerfallene Regale, durchweichte Ordner, Kisten voller Dokumente in verschiedenen Sprachen. Manche Akten waren mit arabischen Schriftzeichen versehen, andere in kyrillischer oder altenglischer Schreibweise. Wir fanden schließlich einen Raum, in dem die Luft merkwürdig kühl war. Eine einzelne Glühbirne hing von der Decke, angeschlossen an ein improvisiertes Stromkabel. Zu unserer Überraschung funktionierte sie. Ihr schwaches Licht tauchte den Raum in ein flackerndes Gelb. In der Mitte des Raumes stand ein hölzerner Tisch mit mehreren sorgfältig gestapelten Berichten. Ein Dokument, datiert auf den 15. März 1939, war auf Englisch verfasst und trug das Siegel des britischen Kriegsministeriums. Es beschrieb eine unterirdische Struktur, entdeckt durch Geologen, die nach Bodenschätzen suchten. Sie waren auf lebendigen Fels gestoßen, ein Begriff, der in einem Zusatzbericht als biologisch reagierende Gesteinsformation beschrieben wurde. Ein anderer Bericht, verfasst von einem sowjetischen Oberst im Jahr 1967, beschrieb ein Experiment in einem Tunnel unter der Basis. Man hatte Gefangene dort eingeschlossen, um ihre Reaktion auf Isolation in biosensitiven Strukturen zu testen. Doch bereits nach 24 Stunden begann einer der Männer in einer unbekannten Sprache zu sprechen. Nach 48 Stunden bluteten ihnen die Augen. Danach kam kein Lebenszeichen mehr. Ich schlug die Akten zu. Sie wussten es, sagte ich. Alle. Jede Armee, die hier war, hat diese Orte genutzt. Für Experimente. Für Opfer. Vielleicht sogar als Tribut. Reed sagte nichts. Er starrte auf den Boden, als könnte er dort unten Antworten finden. Da hörten wir es. Ein Geräusch, das nicht von außen kam, nicht durch den Wind oder den Sand, sondern direkt unter uns. Ein leises Kratzen, dann ein kurzes, kehliges Atmen, so nah, dass es sich anfühlte, als würde es direkt unter der Betonplatte des Archivs lauern. Ich trat zurück, hob mein Gewehr. Reed tat es mir gleich. Wir lauschten. Dann eine Stimme. Sie war nicht laut. Und sie war nicht menschlich. Sie war eine Mischung aus mehreren Stimmen. Flüsternd, verschachtelt, als spräche ein ganzes Dutzend von Mündern im Chor. Worte, die keine waren. Und doch bedeuteten sie etwas. In meinem Kopf formten sich Bilder. Tunnel, die sich unter der Welt ausbreiten wie ein Nest. Wesen, die in Stille gebären. Fleisch, das nicht stirbt, sondern wächst. Und die Erkenntnis, dass die Basis nicht nur ein Ort war. Sie war ein Organ. Ein lebendiger Körper. Ein Herz, das schlug, wenn niemand hinsah. Wir rannten. Die Dokumente blieben zurück. Die Glühbirne flackerte, dann zersprang sie mit einem leisen Knall. Draußen angekommen lagen wir keuchend im Sand, während über uns der Himmel in tiefes Rot getaucht war. Kein Sonnenuntergang, kein natürlicher Vorgang, etwas erwachte unter uns. Und es begann zu sprechen. In der folgenden Nacht schlief niemand auf der Basis, nicht weil der Alarm ausgelöst wurde, sondern weil der Boden vibrierte. Keine Explosion, keine Flugzeuge, nur ein stetiges, tiefes Dröhnen aus der Erde. Es war, als würde ein uraltes Wesen unter unseren Füßen die Augen aufschlagen und sich an unseren Herzschlägen orientieren. Ich verbrachte die Stunden bis zur Morgendämmerung auf meinem Bett, das Gewehr in den Händen, die Uniform klatschnass vor Schweiß. Die Luft war stickig, warm, fast feucht und es roch nach Eisen und etwas Bitterem, das ich nicht benennen konnte. Es war der Geruch von etwas, das zu lange im Dunkeln geschlummert hatte. Reed klopfte kurz nach 5 Uhr an meine Tür. Kein Wort, nur ein stummer Blick. Wir machten uns auf den Weg zur Kommandostruktur. Dort herrschte Chaos. Captain Torres stand über einer Karte gebeugt, seine Hände zitterten. Einige Soldaten wirkten wie betäubt, andere murmelten unzusammenhängende Sätze, als wären ihre Gedanken aufgebrochen wie schlecht vergrabene Gräber. »Was zum Teufel ist da unten?« fragte Torres, ohne aufzusehen. Niemand antwortete. Ich trat vor. »Wir haben das Archiv geöffnet. Die alten Tunnel. Sie leben. Sie beobachten uns.« Torres hob den Kopf. Seine Augen waren rot unterlaufen. »Was meinen Sie mit »Sie leben?« »Ich glaube nicht, dass die Basis einfach auf einer fremden Struktur errichtet wurde«, sagte ich. »Ich glaube, sie ist die Struktur, die Tunnel, die Fundamente, vielleicht sogar das ganze Tal.« Torres sagte nichts. Dann begann er zu lachen. Erst leise, dann lauter, bis es klang wie ein Brüllen. Er schlug die Faust auf den Tisch, die Karte rutschte zu Boden. »Sie haben mich hierher versetzt, weil ich unbeliebt war«, sagte er schließlich. »Ich dachte, das hier sei nur ein toter Posten, aber jetzt frage ich mich, ob nicht alle, die hierher versetzt wurden, ausgewählt wurden, als Futter.« Ich wollte widersprechen, aber seine Worte ergaben zu viel Sinn. Die Ziehungen, das Schweigen, die Chronik, die jahrzehntelangen Berichte und das zunehmende Gefühl, dass wir nicht beobachteten, sondern selbst beobachtet wurden. Draußen begann der Sand zu beben. Es war nicht wie ein Erdbeben, es war rhythmisch, ein Puls, als ob etwas Großes, etwas Gewaltiges sich unter der Erde bewegte. Die Generatoren fielen aus, die Lichter flackerten. Funksprüche kamen nur noch als knisterndes Rauschen herein. Dann hörten wir sie. Die Stimmen. Nicht mit den Ohren, mit dem Kopf. Sie sprachen in Gedanken. Durch das Gestein hindurch, durch Haut und Knochen. Ein Chor aus Vergangenheit, Gegenwart und etwas, das noch kommen sollte. Es waren nicht Worte im eigentlichen Sinn, es waren Befehle, Erinnerungen, Albträume. »Ihr gehört zu uns. Ihr wart es immer. Erwachen ist der Preis.« Ein Soldat begann zu schreien, dann ein zweiter. Zwei weitere fielen auf die Knie, hielten sich die Ohren, obwohl es nichts zu hören gab. Reed packte mich am Arm, zog mich aus dem Container. »Wir müssen weg von hier«, sagte er. »Wohin?« fragte ich. »Es gibt keinen Ort, an dem man sich verstecken kann.« »Vielleicht nicht«, gab er zu, »aber wenn wir bleiben, enden wir wie Whittaker.« Das reichte. Wir nahmen, was wir tragen konnten. Waffen, etwas Wasser, einen Teil der Chronik und liefen Richtung südöstliches Ende der Basis, dort, wo die alten Munitionslager lagen. Sie waren halb eingestürzt, boten aber einen Ausgangspunkt in die Berge. Wenn wir Glück hatten, würden wir vor Sonnenaufgang den Rand des Tals erreichen. Doch die Erde hatte andere Pläne. Nur wenige Meter vom Ausgang entfernt brach der Boden unter uns auf. Kein gewaltsames Beben, eher ein kontrolliertes Aufklappen, als ob sich ein riesiges Auge öffnete. Und was darunter lag, war keine Höhle, keine Struktur. Es war Gewebe. Lebendiges, pulsierendes Gewebe. Die Tunnel waren Adern, die Räume Organe, die ganze Basis. Ein Wesen, ein uraltes, längst vergessenes Ding, das sich von Erinnerung nährt. Reed wurde von etwas erfasst, das aus der Öffnung schoss. Ein Tentakel? Eine Extremität? Ich konnte es nicht klar erkennen. Ich hörte nur, wie er schrie, dann verstummte. Keine Zeit zu reagieren. Ich rannte. Ich rannte so schnell, wie ich konnte, blind durch den Sand, zwischen den Trümmern hindurch. Ich weiß nicht, wie ich entkam. Vielleicht ließ es mich gehen. Vielleicht war ich nicht mehr wichtig oder hatte bereits das gesehen, was ich sehen sollte. Ich wurde zwei Tage später von einer Patrouille aufgegriffen, mehrere Kilometer außerhalb der Zone, dehydriert, unterkühlt. Ich redete von lebenden Tunneln, flüsterndem Stein und der Stimme unter dem Boden. Man erklärte mich für instabil, für traumatisiert. Ich wurde aus dem Dienst entlassen. Doch nachts, wenn es still ist, höre ich es wieder. Das Flüstern. Nicht in den Ohren, sondern im Innersten. Und ich weiß, ich habe es nicht hinter mir gelassen. Es hat mich gesehen. Es hat durch mich geblickt. Und irgendwo unter unseren Füßen, in einem vergessenen Tal, schlägt noch immer ein uraltes Herz. Und es wird wieder sprechen. Bald.